Es ist der erste Weihnachtsfeiertag 2025. 10 Uhr morgens. Irgendwo auf der Landstraße zwischen Kharkiv und Isjum. Ich sitze auf dem Beifahrersitz eines Land Rovers und bin unterwegs nach Babinkowe, rund 20 bis 30 Kilometer Luftlinie von der Front entfernt.
Kannst du kurz einmal beschreiben, worunter wir gerade die ganze Zeit durchfahren?
Wir fahren unter Netzen, die über die Straßen gespannt sind, zum Schutz vor First-Person-View-Kamikaze-Drohnen. Damit sind die Straßen hier geschützt. Zumindest so geschützt, dass man eine Möglichkeit hat zu reagieren, bevor die Drohne einschlägt.
Das ist Richard, Richard von Gröling, Mitte 50, Berliner, und er sieht ein bisschen aus wie ein Cowboy. Seit Beginn der Vollinvasion ist er hier als Freiwilliger aktiv. Er fährt Hilfsgüter durch die Gegend und baut mit seiner NGO, LX21, zerstörte Schulen in Frontnähe wieder auf. Unter uns surrt der Asphalt. Die Rillen kommen von den Panzern, die sich in den kaputten Belag gefressen haben. Hier lief 2022 die ukrainische Gegenoffensive. Heute sind die Spuren noch da. Ich frage Richard nach dem Moment, der sich bei ihm am meisten eingebrannt hat.
18. Juli 2022. Das war der Raketenangriff auf Vinnytsia. Gerade als wir los sind, ging der Luftalarm los. Aber gut. Und das Meeting war angesetzt direkt in der Innenstadt von Vinnytsia am alten Opernhaus. Dann kamen wir dahin und haben entschieden, dass wir das nicht vor der Oper machen, weil ich ein Spießer bin und mein Auto nicht in der Sonne parke. Dann hat Liz dem Mann, den wir treffen wollten, gesagt, er soll zum Park kommen. Und dann kam der zum Park und 2 Minuten später sausen diese Marschflugkörper über unsere Köpfe. Sind dann eingeschlagen, genau an dem Ort, wo wir uns mit dem hätten treffen sollen. Also genau an dem Ort. Und dann haben wir schnell die First Aid Kits aus dem Auto geholt, sind dahin. Und der erste Mensch, der uns aus dem Rauch, aus den Rauchschwaden entgegenkam, war eine junge Frau, bestimmt nicht älter als Mitte, Ende 20. Die war splitterfasernackt, keine Schuhe mehr, alles weg. Und die hat ein Sommerkleid getragen. Der gesamte Stoff ist mit ihrer Haut verschmolzen. Und du konntest das Design ihres Kleides in ihrer Haut sehen. Das Einzige, was man für sie tun konnte, war, wir haben einem Typen, der auch uns entgegenkam, haben wir seinen Kapuzenpulli weggenommen und haben ihr den umgelegt, ne? Damit sie nicht vollkommen entblößt ist. Soweit wir wissen, hat die Frau auch keine 2-3 Stunden überlebt mit dem Grad an Verbrennung. Ja, ist mit das Schlimmste, was ich hier in der Ukraine gesehen habe.
It's the network.
That's fine. No worries, no worries. So it's a busy time.
2 Tage zuvor, in einem Café in Kharkiv. Liz Olegov, Mitgründerin von LX21, hängt in einer Telefonkette fest. Fahrer, Schule, Polizei, Einkaufen. Der Plan, in Babinkowe Weihnachtsgeschenke an Kinder verteilen.
Maybe it's the GPS fuck-up again?
Yeah, probably.
Unter dem Namen Become a Center hat LX21 mit Geld der Hamburg Commercial Bank und vielen Kleinspenderinnen und Kleinspendern etwa 1000 Geschenke gekauft.
I didn't have network all night yesterday. Like nothing was working.
Aber jetzt bricht das Netz ständig weg. Das GPS spinnt. In der Region werden Störsender gegen Drohnen eingesetzt.
Yeah. Oh, hi Christian.
Hallo Liz.
Yeah, I'm in Kharkiv. The network is really bad. Yeah, good. Just
dann die schlechte Nachricht. Yeah. Es sind rund 100 Kinder mehr angemeldet als gedacht.
We got half the amount of presents that we usually do. And we have twice the amount of kids than we usually do. So look, trying to figure out how to, you know, navigate that.
I'm sorry to hear about that.
Aber noch bleibt ja ein ganzer Tag, um die Geschenke nachzukaufen.
Yeah. Yeah, we'll do the best we can, you know. We do still have 1,000 presents, so it's not like we're, you know. Yeah.
Also, wir haben Kinder 11 bis 14 Jahre, 35 Geschenke für Buben, 35 Geschenke für Mädchen, 15 Franken. Jetzt muss ich kurz Franken in Hryvnia umrechnen. 15 Franken, das sind 800 Hryvnia.
Das ist Jasmin. Sie ist ebenfalls Teil der Organisation. Zusammen mit Richard steht sie vor einem Spielzeugregal und versucht zu kalkulieren, wie viel Geld sie in etwa für jedes Geschenk ausgeben können.
Für die größere...
1080.
Ja.
Einfach mal auf die Preise schauen, weißt du?
Basketbälle.
Ja, Basketbälle sind halt super cool.
Federball-Set kostet 312.
Während wir so durch die Regale schlendern, spricht uns ein junges Mädchen auf Deutsch an. Sie heißt Diana, ist 18 Jahre alt und vor etwa 3 Jahren nach München geflohen. Sie geht dort mit ihrem Bruder aufs Gymnasium und ist gerade auf Weihnachtsbesuch bei ihren Eltern, die wieder zurück nach Kharkiv gezogen sind.
Wie ist es für dich jetzt wieder hier zurück zu sein in Kharkiv?
Eigentlich echt gut, ja. Weil ich fühle mich echt, also ich fühle mich echt, also fühlsam, weil hier sind meine Familie, hier sind meine... Also Freunden, mit denen kann ich sprechen, weil sie verstehen meinen Schmerz und alles.
Fühlst du dich in Deutschland zu Hause? Hast du das Gefühl, du wirst dort auch verstanden von manchen Leuten?
Also nicht so ganz. Also ehrlich zu sagen, sie verstehen nicht ganz, was es ist. Leider.
Wenn man nicht hier ist, versteht man es auch nicht. Ne? Ich habe oft Situationen, wenn ich zurück nach Berlin komme, dass Leute mit mir diskutieren wollen darüber, was hier passiert. Ne? Und dann gucke ich die an und sage halt, du warst noch nicht da. Wovon redest du? Fahr doch einmal hin. Fahr einmal nach Kharkiv. Fahr einmal nach Kramatorsk. Geh nach Kherson. Schau dir das an. Leb einfach nur. Einfach nur mal eine Woche. Mit dieser Angst zu leben, ja? Die Drohnen zu hören, die Raketen zu hören, den Luftalarm zu hören. Leb damit eine Woche und dann erzähl mir, wie sich Ukrainer zu fühlen haben oder nicht. Ja? Oder so. Ja.
Ja, danke sehr. Danke sehr.
Дуже вам
дякую.
Oh! Und ist stark.
Danke.
У нас дуже теж гарно.
Frohe Weihnachten.
Ja, danke. Frohe Weihnachten. Und ja,
super.
Danke. Ciao. Yeah, after we so we spent like a week, maybe 10 days here.
Am Abend stehen wir vor einem Restaurant. Zwei Studentinnen fragen uns, wo wir herkommen.
And then went back and to Lviv. And that was a shock coming from
Kharkiv
to
Lviv. Lviv is living full life.
Richard erzählt gerade von seinem ersten Kharkiv-Trip 2022. Und dann?
I have
our favorite sounds.
Yeah, of course, yeah.
Perfect timing for recording.
Yeah.
But yeah, I mean, we have, like, we know a lot of people in Lviv.
Yeah.
When we arrived to Lviv, there were 4 or 5 graves. And now the entire field is full.
It's
crazy.
Niemand rennt. Niemand schreckt hoch. Ich merke, ich bin der Einzige, der sofort nervös den Himmel gescannt hat. Ein Alarm bedeutet hier oft nichts. Und manchmal bedeutet er alles. In derselben Nacht wird in der Nähe ein Umspannwerk von Drohnen getroffen. Seit Monaten steht die Energieversorgung unter Beschuss. und Kharkiv und viele andere Städte in der Ukraine bleiben abends stockdunkel. Vor abends. Noch eine Stunde, dann ist Schicht im Schacht. Seit Beginn des Krieges gibt es eine landesweite Sperrstunde. Bevor diese eintritt, singen Richard und ich noch ein wenig in seinem Auto. Sein Hund Happy, der das Konzept von Privatsphäre nicht wirklich versteht, krabbelt mir dabei immer wieder auf den Schoß. She tied you to your kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. From your lips, she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Acht Uhr in der Früh. Ein Parkplatz am Stadtrand von Kharkiv. Liz, Jasmin, Richard und ich. Wir fahren mit Unterstützung der Lokalpolizei Richtung Barvinkovo. Dorthin, wo Alex21 mit Spendengeldern die Schule wieder aufgebaut hat. Und wo heute die erste Geschenkverteilung beginnt.
For food we should do the gas station because everything here is shitty. They know already.
Yeah. Zurück also in Richards Land Rover, wo ich mit ihm über seine Erlebnisse hier spreche. Und natürlich um die Frage, wieso er all das eigentlich auf sich nimmt.
Wenn du, das hatten wir ja schon häufiger auch jetzt so in Gesprächen, dass du so hier das Gefühl hast, hier macht das alles Sinn, was du tust. In welchen Momenten machst du sowas fest, beziehungsweise was geht dann in dir vor?
Das mache ich fest an Momenten, wenn wir natürlich Hilfsgüter aushändigen. Ich will es gar nicht Dankbarkeit nennen, weil es geht gar nicht um Dankbarkeit, sondern wenn man sieht, was das für eine Bedeutung hat für die Menschen, dass wir uns dem auch aussetzen. Weil das ist ja etwas, was man im friedlichen Europa und in vor allen Dingen Westeuropa sich nicht vorstellen kann. Was es bedeutet, jeden Tag dieser Gefahr von Raketenangriffen, Drohnenangriffen ausgesetzt zu sein. Du bist nie vollkommen entspannt, sondern es ist immer da, dass die Gefahr von oben kommt. Dass es jederzeit passieren kann, egal. Und dass es keine Rolle spielt, wo du bist. Die Raketen und Drohnen können dich zu jeder Zeit an jedem Ort erreichen. Wir hatten diese Situation gestern im Spielzeugladen, als dieses 18-jährige Mädel auf uns zukam und du ja mit ihr gesprochen hast und sie gefragt hast, ob sie das Gefühl hat, dass die Menschen in Deutschland sie verstehen. Ne? Wo sie gesagt hat, nein, die können das nicht verstehen. Zwischen ihr und mir war sofort ein Verständnis da. Und das war ja auch der Moment, wo sie losgelassen hat und dann die Tränen hat kommen lassen. Ne? Weil sie wusste, wir sprechen über das Gleiche. Und ich denke, dass das ein großer Teil von dem ist, was ich als Sinnhaftigkeit bezeichne. Ne? Dass es Sinn macht, dass es meinem Leben aber auch einen Sinn gibt, anderen zu helfen, ist immer so gewesen. Und hier ist das einfach ganz besonders der Fall.
Wenn du zurück in Deutschland bist, gibt es Dinge, auf die du dich dann auch wirklich freuen kannst? Oder gibt es dir eigentlich gar nichts mehr in der Heimat, im Vertrauten zu sein?
Ich freue mich auf meine Kinder und auf das chinesische Essen meiner Mutter. Eventuell noch Longmans Nudelhaus auf der Kantstraße. Das ist das, worauf ich mich freue. Aber ansonsten ist das Leben in Berlin viel zu fernab von meiner Realität und hat mit meiner Realität nichts mehr zu tun. Und ich merke auch zunehmend, wie wenig ich noch gemein habe mit der Kudamm-Gesellschaft, nenne ich es mal. Ne? So. Na klar, es ist schön, Freunde zu sehen. Und es ist auch schön, mal aus dieser Situation hier rauszukommen. Und was ich gesagt habe, dieses permanente Gefühl der Gefahr, die aus der Luft droht, das endet schlagartig beim Überqueren der Grenze nach Polen. Dann ist das einfach weg. Und das ist wirklich so ein Gefühl, du merkst, du spürst physisch die Erleichterung, als ob die Luft über dir leichter würde.
Verstehen deine Kinder das, was du hier machst und warum du das machst?
Also meine Tochter hat es sofort verstanden. Die war aber zu dem Zeitpunkt, als ich hierher kam, auch schon 24. Sprich, ne, das ist ein Alter, die hat das sofort verstanden. Mein Sohn war, als ich hierher kam, 13. Der hatte damit Probleme. Also am Anfang hatte er wirklich diese Frage, ob andere Menschen mir wichtiger seien als er. Was natürlich nicht der Fall ist.
Kannst du es nachvollziehen, dass er so denkt?
Ja, natürlich kann ich das nachvollziehen. Der ist 12 Jahre alt gewesen, 13. Ich war immer da. Ne? Er war regelmäßig, also jedes zweite Wochenende bei mir. Wir sind zusammen in Urlaub gefahren. Wir haben uns ganz oft auch unter der Woche gesehen, weil ich ihn halt einfach mal von der Schule abgeholt habe. Und dann haben wir einen Nachmittag zusammen verbracht. Und das war von heute auf morgen weg. Ne? Und dann hat er mich auch erst mal 8 Monate nicht gesehen. Die ersten 8 Monate war ich konstant in der Ukraine. Und das Verständnis kam bei ihm so, als er 15 war. Hat er mir ein Buch geschenkt zu Weihnachten mit einer ganz rührenden Widmung, wo einfach auch, ja, wo er geschrieben hat, mach dir keine Sorgen, ich liebe dich und ich verstehe, was du da machst und warum du das machst. Und mach dir um mich keine Sorgen. Ich bin stolz auf dich. Ja, ich meine, jetzt ist er gerade 17 geworden. Das heißt, jetzt sprechen wir auch anders drüber. So. Aber ich habe einen Großteil des Heranwachsens meines Sohnes dadurch auch verpasst, ne? Als ich in die Ukraine gefahren bin, war der kleine Mann, was 1,40 groß, jetzt ist er 1,84. Ne?
Größer als du.
Ja, diese ganze Zeit habe ich nicht miterlebt.
Richard hat schon mehrere Leben gelebt. Zunächst als Anwalt, später, als ihn die Arbeit im Büro anzuöden begann, ist er zum Film gewechselt und hat sich als Set-Aufnahmeleiter etabliert. Ob er sich vorstellen kann, irgendwann in sein altes Leben zurückzukehren?
Nein, habe ich auch gar kein Bedürfnis. Also vielleicht noch in die Filmemacherei, ne? Aber zurück ins Büro als Jurist ist ausgeschlossen. Also ich gehe eher davon aus, dass selbst wenn es hier zum Friedensschluss kommt, dass wir hier unsere Projekte weiter vorantreiben werden, die wir jetzt auch schon haben. Bloß weil kein Krieg mehr ist, heißt es ja nicht, dass die Menschen haben, was sie brauchen, um zu überleben. Zum Beispiel die Wasserinfrastruktur, womit wir uns ja wirklich intensiv beschäftigen, die ist ja auf Jahrzehnte zerstört. Also wir sprechen nicht davon, dass die Leute haben ja teilweise fließendes Wasser, aber das Wasser ist halt toxisch, ne? Also das macht krank. Und da geht's um Trinkwasserversorgung. Und das Problem, das werden die in den nächsten 30 Jahren nicht in den Griff kriegen, ne? Weil dazu alle Wasserleitungen bis in jedes einzelne Haus ausgetauscht werden wollen.
Was bringt jemanden dazu, sein komfortables Leben in Berlin aufzugeben und stattdessen Vollzeitvolontär zu werden, auch unter Einsatz seines Lebens? Liegt es vielleicht an seiner Familiengeschichte?
Ich bin nicht von Schuld getrieben, das ist nicht das richtige Wort, sondern ich glaube, dass das Teil unserer Verantwortung unseren europäischen Mitmenschen gegenüber ist. Dass wir als Deutsche eine besondere Verantwortung haben, diesen Menschen zu helfen, weil unsere Vorfahren so unermessliches Leid über sie gebracht haben. Wenn ich in den Stammbaum zurückgehe, sind, bis auf meinen Vater, waren alle Militärs. Und das ist ja auch krass, ne? Dass letztendlich nur eine Familiengeneration ohne Krieg in Europa aufgewachsen ist. Also nicht mal. Ne? Also mein Vater hat den Krieg noch als Kleinkind erlebt. Und dann wurde ich geboren und ich lebe noch. Also, ne? Und schon ist wieder Krieg.
Barvinkowe, eine schmucklose Kleinstadt in der ostukrainischen Provinz. Wegen der Sicherheitslage kommen die Kinder aus den umliegenden Dörfern in kleinen Gruppen. Liz, Jasmin und Richard gehen mit der Schulleitung durch die Räume, die mit Spendengeldern renoviert wurden. Die Schülerinnen und Schüler stehen etwas unsicher spalier und sagen Danke.
Pro Location richten wir 2 Räume ein, Studienräume, jeweils ein für die gleiche Altersklasse. Und dann haben wir wahrscheinlich noch einen Kindergarten hier. Also nicht wahrscheinlich, sondern ganz sicher. Wo wir das Gleiche machen für jüngere, kleinere Kinder.
In der Eingangshalle der Schule ist plötzlich Party. Für einen Moment wirkt es absurd normal. Und dann sehe ich in den Gesichtern, diese Kinder tragen 4 Jahre Krieg mit sich herum, auch wenn sie gerade tanzen.
Я відповів на це запитання. Це фейкові проекти, де отам он Україні.
Abseits des Trubels spricht der Bürgermeister über das, was hier fehlt. Ein wirklich sicherer Ort. Bei Alarm gehen sie in den Keller. Aber sicher ist das nicht.
No, nothing. They'd have to. I asked if they maybe have like a plan.
Я чого не строю.
And the question is also, should it be a shelter? In the school, so we need to dig a basement.
Can you ask them how many alarms they have here normally, or even just like if drones were also like attacking?
Спрашивает, как часто у вас тут тревога звучит?
Постоянно.
All the time.
Больше звучит, чем нет.
You hear the alarm more than you don't hear it.
Okay.
And drones don't reach here yet. К вам же дроны не долетают еще. Или долетают? А молния, yeah, the молния drones. There are 200 kilometer distance.
Yeah.
Dann werden die Geschenke verteilt. Leuchtende Augen. Für ein paar Minuten kein Krieg im Kopf. Und gleichzeitig laufen auf der großen Bühne der Diplomatie wieder Gespräche über einen Waffenstillstand. Aber das Bombardement geht weiter. Richard glaubt nicht an einen schnellen Frieden.
Grundsätzlich für sinnvoll halte ich es nicht, weil wir sind hier mit einem Imperialismus konfrontiert, ausgehend von einem diktatorisch geführten Staat. Das ist wie ein schwarzes Loch. Das ist nicht zufriedenzustellen, das ist nur aufzuhalten. Und dieses Gefühl, diese Auffassung von manchen Leuten, dass man den putinschen oder den russischen Imperialismus mit Zugeständnissen befriedigen kann, halte ich für Unfug und zumindest historisch widerlegt.
Ich frage Richard, ob nicht gerade wir als Deutsche diejenigen sein könnten, die eine Aussöhnung zwischen Ukrainern und Russen moderieren sollten. Wenn es ein positives Beispiel für eine Abkehr von Expansionismus und Faschismus gibt, dann ist das vermutlich die bundesrepublikanische Geschichte.
Die Deutschen haben die Versöhnung durch Demut geschafft. Demut, Bescheidenheit und den Willen, in diese Gemeinschaft zurückzukehren und Schuld anzuerkennen. Und ich sehe das bei Russland nicht. Und ohne Demut gibt es keine Aussöhnung. Ohne dass Russland Verantwortung übernimmt für das, was es hier tut. Wo soll denn da die Aussöhnung herkommen? Ja.
Es ist wie immer, wenn ich in die Ukraine auf Recherche fahre. Ich hoffe, die Dinge danach klarer zu sehen und komme stets mit viel mehr Fragen zurück, als ich hergefahren bin. Nur eines steht fest: Krieg tut einer Gesellschaft nicht gut. Das war ein Respublika-Podcast-Spezial. Vielen Dank an Richard von Gröling, Liz Olegov, Jasmin Urbani und das gesamte Team von Alex21, dass ich sie bei der Arbeit begleiten durfte. Wenn dir diese Reportage gefallen hat, freue ich mich über Unterstützung. Alle Infos dazu findest du in der Podcast-Beschreibung und auf www.gaebler.blog. In diesem Sinne, ein frohes neues Jahr und bis bald.
Was ist das denn?
Das siehst du doch, ein Akkordeon.
Oder ein Kontrabass.